Als Predigtext ein ganz kurzes Stück, und zwar den Einstieg aus dem ersten Brief des Johannes, dem auch das Evangelium zu verdanken ist, was wir gerade gehört haben. Und ich muss mal hier das Mikro noch ein bisschen richten, das wackelt mir zu sehr. So. 1. Johannes 1, 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Manchmal, wenn man Musik hört und es ist schön arrangiert, dann hat man manchmal leise Instrumente, die so eine Melodie zart hineinbringen, und die nimmt man gar nicht so gleich wahr, sondern das muss man dann ein paar Mal hören, und erst wenn man dann genau hinhört und sich darauf konzentriert, dann hört man das heraus, und das hat einen ganz besonderen Reiz. Aber was Johannes hier macht, ist anders. Er zieht alle Register sofort, damit in aller Deutlichkeit überlaut eine Sache eingeschärft wird, dass es nämlich beim Evangelium nicht etwa um eine Idee geht oder eine Philosophie, irgend so eine Lehre von einer Wahrheit abstrakt, sondern es geht um ein wirkliches Geschehen. Und weil in seinem Evangelium dieses Geschehen er nicht so ausgeführt hat, wie Lukas zum Beispiel mit der Geburt von Jesus, sondern nur diese ja fast philosophische Aussage, das Wort, durch das alles gemacht ist, nicht Gottes ewige Weisheit, wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Vielleicht hat er das deswegen hier in dem Brief noch einmal so deutlich unterstrichen und überlaut gesagt, es ist ein wirkliches Geschehen. Jesus, der von Ewigkeit her Gott ist, Gottes Sohn, Gottes Weisheit, sein schöpferisches Wort, wie das die Welt gemacht ist, war wirklich ein Mensch geworden und hatte mit ihnen gelebt. Er war also greifbar geworden. Und er hatte sie auserwählt, die Apostel, hatte sie gelehrt, hatte mit ihnen gelebt und sie vieles erfahren lassen und dann sie schließlich ausgesandt, das weiterzugeben, was er ihnen anvertraut hatte. Und deswegen hatten die Apostel ihn auch nicht nur gesehen, weil manche, ich muss das mal kurz einfügen, in den Weihnachtstagen und so ist oft in irgendwelchen Magazinen und so, dann geht es oft um die Bibel und dann wird alles relativiert, nicht? Und Ostern wieder wird dann gesagt, ja, die haben dann da irgendwie eine Erscheinung gehabt und dann waren sie davon so erfüllt. Nee, die hatten nicht irgendwie eine Erscheinung, sondern sie haben Jesus gesehen und gehört und betastet. So. Und da können noch so viele Magazine jetzt herumschreiben, lauter schlaue Leute, die dann wissen, dass es alles anders war. Ich glaube denen kein Wort, sondern ich glaube dem Apostel Johannes. Und der sagt, wir haben mit allen Sinnen ihn erlebt. Zum Beispiel auf dem vom Sturm aufgewühlten See. Ist ja auch ein Erleben, ne? Mit allen Sinnen, wenn man da so im Boot sitzt und das schaukelt. Und dann das vollmächtige Wort Jesu und die Stille danach. Das ist etwas sehr intensiv Erlebtes. Die Bitten der Kranken. Warte mal in einem Krankenhaus, wo richtig es, wo Siechtum ist, das riecht man. Und wenn es da heißt, sie brachten alle Kranken und Gebrechlichen zu Jesus und er heilte sie, dann ist das ein Geschehen, was man mit allen Sinnen wahrnimmt. Und dann hatten sie die Reste eingesammelt von dem großartigen Mahl, von dem Brot, das er so geheimnisvoll vermehrt und von dem sie gegessen hatten, nicht? Und während moderne, kluge Leute sagen, ja, das sind alles so Geschichten, die man erfunden hat, um damit eine Wahrheit zu verdeutlichen, sagt Johannes, was wir gesehen, was wir gehört und was wir betastet haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles eine Lüge. Ich würde mich dazu nicht versteigen. Und wer das behauptet, ob Theologe oder nicht, wird sich vor Gott verantworten müssen. Wir haben gesehen, wir haben das erfahren, erlebt mit allen Sinnen. Als Lazarus aus dem Grab kam und sie seine Stimme hörten und dann mit ihm Tischgemeinschaft hatten. Und sie hatten auch Jesu Hände gespürt, als er ihnen die Füße wusch und er aus seinen Händen das Abendmahl empfang, nicht? Und dieselben Hände waren das dann nach der Auferstehung, die schon Fisch vorbereitet hatten für ein gemeinsames Mahl. Zweimal hatten die Jünger gedacht, sie sähen einen Geist. Einmal auf dem See, als Jesus zu ihnen kam, dachten sie, sie sähen einen Geist. Und dann am Abend des Ostertages, als er plötzlich in ihre Mitte kam. Und dann ließ Jesus sich von ihnen fühlen und sagt, ein Geist hat ja nicht Fleisch und Knochen. Was sind das für abgefeimte Lügner, die solche Texte erfinden, die gar nicht stattgefunden haben, nicht? Also da gehört schon echt was dazu. Und leider muss ich sagen, das Theologiestudium ist voll von solchen unfassbaren Behauptungen. Mögen die das nennen, wie sie wollen. Für mich ist das eine eiskalte Lüge, wenn jemand schreibt, und der Auferstandene war mitten unter ihnen und sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Ne? Dann kann man die ganze Bibel gleich wegschmeißen. Da brauchen wir gar nicht irgendwie drin lesen und sagen, ja, und da suchen wir jetzt nach irgendwelchen ewigen Wahrheiten. Nein, dann schmeißt man es weg und sagt, das waren ja ganz abgefeimte Lügner, die so etwas erfinden, um etwas zu untermauern, was aber nicht stattgefunden hat oder was. Und worauf gründen wir unseren Glauben dann? Wenn wir dem Evangelium glauben, haben wir es nicht mit Bildern und Symbolen zu tun, die uns irgendwie eine höhere Wirklichkeit nur beschreiben wollen, sondern wir haben mit ihm zu tun, Jesus, dem wahren Menschen, der zugleich wahrer Gott ist und der unter uns lebte und Wunder tat, die nur Gott vermag. Und deswegen ist auch das Argument völlig schwachsinnig, dass ja diese Wunderberichte unglaubwürdig seien im 21. Jahrhundert, weil so etwas ja nie erlebt wird und so weiter. Ja, deswegen ist es ja eben ein Wunder, nicht? Und wenn man jeden Tag erleben würde, dass Leute übers Wasser gehen, wäre es kein Wunder. Aber zu sagen, das hat nie stattgefunden, weil es nicht stattfinden kann, heißt zu sagen, es gibt keinen Gott. Dann brauchen wir auch nicht von Schöpfung reden und dass wir unser Leben irgendwem verdanken. Entweder gibt es Gott, der die Welt geschaffen hat, dann kann der übers Wasser gehen. Oder er ist es nicht wert, dass wir überhaupt einen Gedanken an ihn verschwenden. Versteht ihr? Die ganze christliche Botschaft wird hier umgestoßen. Und auch wenn es anders genannt wird und man dann nur irgendeine Idee sich behält, wisst ihr was, wenn es an Krankheit und Sterben geht, dann ist Schluss mit lustig mit solchen Fantasien. Da tröstet es einen nicht. Sondern da muss man sich an etwas halten. Und das heißt, ich glaube an einen lebendigen Gott, von dem ich mein Leben verdanke. Was ein Wunder ist jeden Tag, wenn ihr krank seid in diesen Tagen und habt einen heftigen Schnupfen und dann müsst ihr nur einmal mit den rudimentären Kenntnissen, die ihr vielleicht habt, manche haben mehr, andere weniger, darüber nachdenken, was in eurem Körper stattfindet, der jetzt diese Krankheit bekämpft. Das ist doch alles ein Wahnsinn. Und zu sagen, der Gott, der dies aber geschaffen hat, vermag es nicht übers Wasser zu gehen, ist eine völlig idiotische Behauptung, für die ich überhaupt keine Worte finde. Der Apostel Johannes sagt, wir verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Das heißt, in dieser Botschaft von Jesus Christus ist das Leben. Johannes hat sich zwar auch sehr eingesetzt im Kampf für die Wahrheit, ne? Was ist wahr und was ist falsch, was ist Lüge und was ist wahrhaftig, aber nur weil notgedrungen, weil so viele Irrlehren es damals schon gab, aber vor allem wollte er ja nicht eine abstrakte Wahrheit bezeugen, sondern er sagt, wir verkündigen euch das Leben. Das heißt, es ging nicht um Richtigkeiten über Jesus zu erzählen, was ich jetzt schon deutlich in der Predigt gemacht habe. Ne? Was ist richtig und falsch, habe ich euch gesagt, was ich darüber denke. Aber eigentlich geht es um das Leben, das in der Predigt dieses Evangeliums ausgeteilt wird, damit andere Anteil daran bekommen. Denn er sagt, wir verkündigen das auch euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wisst ihr, das Wort Gemeinschaft, wenn wir das hören oder hier in der Bibel lesen, dann ist das eigentlich unzureichend. Es gibt nicht so wirklich das wieder, was das biblische Wort hier bedeutet, Koinonia. Da geht es nicht um Geselligkeit. Also wir reden von Gemeinschaft. Nee, wir hatten eine schöne Gemeinschaft, hat man Spieleabend gemacht oder Gruppengefühl. Sondern hier geht es um Teilhabe an etwas Größerem. Man hat gemeinsam Koinonia miteinander und Anteil aber gleichzeitig an etwas Größerem. Die Apostel predigen, um Menschen zu Teilhabern ihrer Glaubenserfahrung zu machen. Also um sie mit hineinzunehmen in ihre Glaubenserfahrung und letztlich um sie zu Teilhabern zu machen an Gott selbst. Denn der Apostel sagt, wir predigen euch dieses Evangelium, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit Gott und mit seinem Sohn. Das heißt, wenn jemand Teilhaber wird an dieser Glaubenserfahrung, dann wird er teilhaftig an Gott selbst. Und das ist eine fantastische Aussage, weil das heißt, man kann tatsächlich an dem wahren Leben Anteil bekommen. Das geht. Nicht nur als eine Idee oder so. Man kann anteilhaftig werden. Wer das Evangelium hört und glaubt, wird hineingenommen in eine lebendige Glaubenserfahrung. Da geht es nicht um theoretische Erkenntnisse oder um die Bejahung von Dogmen. Ich finde das mit dem Glaubensbekenntnis nicht unerheblich. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass wir es schon viel zu lange nicht gesprochen haben. Es ist wichtig, dieses Bekenntnis immer wieder auch zu bezeugen und wachzuhalten. Aber wisst ihr, das ist ja noch nicht das Leben, dass man gemeinsam aufsteht mit vielen anderen und dann so einen Text sagt. Das ist ja erstmal nur eine Bejahung von etwas, wo wir sagen, das ist unser Glaube, das finden wir richtig. Sondern es geht um persönliche Erfahrung des Heils, das in Jesus Christus Gestalt geworden ist und das den Aposteln erschienen war und durch ihre Verkündigung wieder Gestalt gewinnen sollte und Gestalt gewonnen hat, in denen, die die Botschaft glauben, und das geschieht ja bis heute. Wir haben in den Weihnachtstagen jetzt viel von Freude zum Beispiel gehört und gesungen. Aber wir alle wissen, dass die Weihnachtsfreude ja nicht in Kerzen besteht und im Tannenbaum, sondern dann wird das sehr schnell eine sehr schale Angelegenheit, wenn man das jedes Jahr wieder heraufbeschwören will, nicht indem man den Tannenbaum aufstellt. Bescherung im Kreis der Familie, Stollen, Räucherkerzen, Duft und so weiter, das speist alles die Weihnachtsfreude nicht, da ist die schnell erschöpft. Und deswegen schreibt der Apostel Johannes nämlich, wir schreiben euch dies, damit unsere Freude vollkommen sei. Die vollkommene Freude kommt aus der Teilhabe an dieser Wahrheit, am Leben selbst, das in Jesus erschienen ist. Und daran sehen wir also, dass es eine unvollkommene, vorläufige, vergängliche oder auch oberflächliche Freude gibt und es gibt eine vollkommene, alles durchdringende und ewige Freude. Und der Apostel Johannes sagt, eure Freude soll vollkommen sein. Sie wächst, sie speist sich aus der Verkündigung der Tatsachen, die man erleben kann und stiftet Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Also sinngemäß sagt Johannes, wir verkündigen euch das, was wir erlebt haben, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und damit unsere Freude miteinander vollkommen sei. Jetzt möchte ich das noch etwas konkret anwenden. Wenn wir in unserer Gemeinschaft nicht persönliche Glaubenserfahrung bezeugen, also das, was wir im Glauben erlebt haben und erleben hoffentlich, dann wird diese geistliche Freude ausbleiben. Und das ist das Schlimme in der Kirche oft, dass diese persönliche Glaubenserfahrung, Anteilhabe eines Menschen am Heil in Christus, nicht laut wird. Wir denken oft, es käme darauf an, dass unser Gemeindeleben durch viel Tun, durch Aktionen lebendig gehalten wird. Aber darin ist nicht das Leben, sondern im Verkündigen der persönlichen Erfahrung mit Jesus Christus, in dem das Leben erschienen ist. Wir verkündigen noch nicht das Leben, wenn wir ein Chorlied einstudiert haben, zum Beispiel. Also jeder Volkschor kann ein Weihnachtslied mit gutem geistlichen Text einstudieren und vortragen, ohne dass dabei das Leben verkündigt wird. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ja so viel Totes in den Aufführungen und Inszenierungen, die in den ganzen Weihnachtstagen ja auch zelebriert werden. Ich habe mal gelesen irgendwo, dass Händel angeblich, weiß nicht, ob es stimmt oder Legende ist, aber es ist ja auch, wenn es nur eine Erzählung ist, steckt ja immer was drin, nicht? Dass er angeblich die Sopranistin verjagt hat für die Arie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Da hat er die weggejagt und gesagt, sie haben eine wunderbare Stimme, aber sie wissen nicht, dass ihr Erlöser lebt. Hat er das irgendwie gemerkt, nicht? Und auch von Bach wissen wir das, dass er nicht nur musikalische Erwartungen hatte an Stimme und Technik und so, sondern dass er gerne wollte, dass die Sängerinnen und Sänger Zeugen des Glaubens sind. Und Johannes konnte das sagen, wir verkündigen euch das Leben, das ewig ist, weil er nämlich auch sagen konnte, wir haben gesehen, wir haben gehört und wir haben betastet. Und deswegen ist es notwendig, zuerst und immer wieder eigene Erfahrung der Begegnung mit dem Leben, das in Jesus erschienen ist, zu machen und davon dann Zeugnis geben zu können. Und darauf muss der Fokus gerichtet sein, auch in unseren Gemeindedingen. Alles andere kommt dann von alleine. Also ich denke persönlich, dass es ziemlich wurscht ist, ob eine Gemeinde einen Chor hat oder zwei oder keinen oder ob da eine Band ist oder eine Theatergruppe. Das ist alles nicht so wichtig, aber eins ist nicht egal, ob in der Gemeinde Menschen sind, die vom Leben reden können, das in Jesus Christus erschienen ist, weil dieses Leben ihre eigene Erfahrung und ihren Alltag prägt. Und aus diesem Zeugnisgeben erwächst dann auch wirklich eine tiefe und geistliche Gemeinschaft, die hält und die trägt, wie ich das auch immer wieder erlebt habe. Daraus kommt auch Ermutigung für Niedergeschlagene und Trost für die, die in Trauer sind oder in Not oder in Zweifeln. Am Ende seines Lebens hat Johannes noch einmal den Auferstandenen gesehen und gehört. In einer Vision allerdings, nicht? Aber immerhin gesehen und gehört, angefasst nicht. Und da empfing er die Offenbarung mit dem Sendschreiben. 7 Sendschreiben an berühmte Gemeinden der damaligen Zeit. Und der Auferstandene sagt zur Gemeinde in Laodicea Folgendes. Du sprichst, ich bin reich. Ach, da denke ich, wir fühlen uns direkt angesprochen als christliche Gemeinden in Europa, nicht, wenn wir es mal so weltweit betrachten. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Das ist ein eindringliches Wort. Wer darum arm ist an persönlicher, geistlicher Glaubenserfahrung und daher gar nicht wirklich vom Leben Zeugnis geben kann, das erschienen ist, der möge es nicht beiseite schieben, sondern es als eine traurige und ernste Wahrheit Gott bekennen. Und möchte ermutigend aber zum Schluss sagen, wenn du das so bekennst, sagst, es ist ja armselig, es ist ja nicht wirklich reich an Glaubenserfahrung mit dem Auferstandenen, dann bist du in guter Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Denn wir sehen durchs ganze Alte Testament, wie dieses Volk immer und immer wieder zu Gott gefleht hat, wende dich doch wieder zu uns. Und tu in unserer Mitte deine Wunder, denn von uns ist ja nicht viel zu erwarten. Dass Gott sich aufmacht und seinem Volk gnädig sei. Dieses Gebet begleitet das Volk Gottes und seine Kirche durch alle Jahrhunderte bis heute. Und wenn wir so ernsthaft beten, wird Gott antworten. Sein Friede und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen jetzt von dem Liedblatt das Lied Immanuel, Gott ist mit uns.